Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits, es ist Donnerstag, der 3. März. Herzlich willkommen zum Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Keine Großdemos vor den Wahlen. Die Stadt Bern will die Fehler von 2007 nicht wiederholen. Gutscheine für Plätze, die nicht existieren oder ein gerechtes System. Das Thema Kindertagesstätten fordert den Berner Stadtrat. Und Chronik einer Revolution, der schweizerisch-tunesische Schriftsteller Amor Ben Hamida über die ersten Tage der neuen Ära in Tunesien. Am Mikrofon begrüßt Dwilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten heute von und mit Cheyenne Mackay.
Gestern hat am Frankfurter Flughafen ein Mann zwei US-Militärs erschossen und zwei weitere verletzt. Die deutsche Bundesanwaltschaft hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatten mehrere deutsche Medien berichtet, der Täter habe Kontakt zu islamischen Kreisen. Der zuständige deutsche Innenminister hatte gesagt, es gebe keinen Hinweis auf einen politisch motivierten Terroranschlag. In Libyen flüchten tausende Menschen aus ihrem Land. Laut UNO-Angaben habe die Zahl der Flüchtlinge die Marke von 180.000 Menschen überschritten. Bei einem Treffen in Kairo haben die Außenminister der arabischen Staaten das Vorgehen des libyschen Machthabers Gaddafi verurteilt. Der Internationale Strafgerichtshof startet heute seine Ermittlungen gegen den Gaddafi-Clan wegen Verdacht auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Laut dem Chefankläger arbeite der Strafgerichtshof bei seinen Ermittlungen zusammen mit der UNO, der Afrikanischen Union, der Arabischen Liga und einzelnen Staaten. Bei den Ermittlungen gehe es um die Verbrechen, die seit der Niederschlagung der Volksproteste in Libyen passiert sind. Das US-Militär klagt einen mutmaßlichen WikiLeaks-Informanten in 22 weiteren Punkten an, das teilte die US-Armee mit. Der entlassene Soldat und Nachrichtenspezialist wird verdächtigt, geheime US-Diplomatenberichte an WikiLeaks weitergegeben zu haben. Der Informant war bereits im Juli wegen der Veröffentlichung eines Videos angeklagt worden. Im Falle einer Verurteilung droht dem jungen Mann die Todesstrafe. Die Militärstaatsanwaltschaft habe aber bereits klargemacht, dass sie die Höchststrafe nicht fordere. Simbabwes Präsident Robert Mugabe will die ausländischen Unternehmen verstaatlichen, dies als Reaktion auf internationale Sanktionen gegen Mugabe und seine Verbündeten. Für die Verstaatlichung hat Mugabe besonders britische Banken im Visier. Er wirft ihnen vor, Geld aus der simbabwischen Wirtschaft abzuziehen und damit die britischen Sanktionen zu unterstützen. Britische und andere europäische und amerikanische Firmen hätten außerdem Profite aus dem Land abgezogen. Die Europäische Union und die USA führen eine Liste mit rund 200 Personen und 30 Unternehmen mit Verbindungen zu Mugabe, denen keine Visa erteilt werden und deren Vermögen eingefroren wurden. Mugabe ist seit 30 Jahren an der Macht in Simbabwe. Ihm werden zahlreiche Menschenrechtsverstöße vorgeworfen. Der Blick aufs Wetter. Am Nachmittag wird es bei maximal 6 Grad recht sonnig. Am Freitag und Samstag steigen die Temperaturen auf bis zu 9 Grad und es gibt einige Sonnenstrahlen. Der Sonntag zeigt sich dann wechselnd bewölkt und etwas kühler.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Kommenden Oktober finden die National- und Ständeratswahlen statt. Vor 4 Jahren hatte die SVP die Idee, eine Großdemonstration in Bern zu veranstalten, und das 2 Wochen vor den Wahlen. Von linken Aktivistinnen und Aktivisten wurde das als Provokation wahrgenommen und führte zu Gegendemonstrationen und zum Teil chaotischen Zuständen. Die SVP wurde daran gehindert, den Bundesplatz zu erreichen. Die Folge: sie konnte sich als Märtyrerin verkaufen und gewann noch einige Stimmen dazu. Der damalige Berner Polizeidirektor Stefan Hügli hingegen wurde gestraft, dass seine Polizei nicht Herr der Lage war, und wurde abgewählt. Sein Nachfolger Reto Nause will es nun besser machen. Der Gemeinderat verbietet Großkundgebungen unmittelbar vor den Wahlen. Michael Spahr hat mit dem Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause gesprochen.
Herr Nause, der Gemeinderat trifft eine Regelung für den Bundesplatz vor den National- und Ständeratswahlen. Und wie sieht die genau aus?
Wir haben im Oktober genau ein freies Datum, wo Parteikundgebungen möglich wären. Und das ist der 8. Oktober. Wir haben aber bereits zwei Gesuche von SP und SVP und möchten eigentlich weder links noch rechts hier bevorteilen und haben uns deshalb dazu entschlossen, der SP den 3. September und der SVP den 10. September als Datum für eine Wahlparteikundgebung anzubieten.
Jetzt sind diese neuen Daten natürlich wesentlich früher, als das vor 4 Jahren der Fall war. Schwingt da die Angst mit, dass sich so etwas wie vor 4 Jahren ereignen könnte?
Wir werden der Sicherheit höchste Beachtung schenken. Wir stehen hier in der Verantwortung, die Meinungsäußerungsfreiheit gewährleisten zu können. Wir erwarten aber im Gegenzug auch von den Parteien, dass sie halt eben einsehen, dass wir den Bundesplatz nicht klonen können und dass hier die Gegebenheiten im Herbst halt sehr eng sind. Und im Übrigen stellen wir Ihnen hochattraktive Daten zur Verfügung. Das sind nämlich Daten im unmittelbaren Vorfeld vor dem Eintreffen der Wahlmaterialien bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Also wer mobilisieren will, der kann das auch mit Erfolg im September tun.
Es kann natürlich auch sein, dass im September es wieder zu Krawallen kommen könnte, immerhin provozieren diese Veranstaltungen auch, insbesondere die Veranstaltung der SVP. Haben Sie persönlich nicht auch ein bisschen Angst, dass Ihnen das gleiche Schicksal ereilen könnte wie Stefan Hügli, der ja eigentlich als Folge von der Reaktion als Sicherheitsdirektor von Bern am Schluss abgewählt wurde?
Wir werden diese Parteikundgebungen nur als Platzkundgebungen auf dem Bundesplatz bewilligen. Es wird also keine Demonstrationsrouten quer durch die gesamte Innenstadt geben. Das ist eine Folge unserer Sicherheitsbeurteilung. Wir können die Sicherheit als Platzkundgebung besser gewährleisten. Es ist einfacher. Wir brauchen auch deutlich weniger Ressourcen, als wenn wir hier die gesamte Innenstadt abdecken müssten. Wir werden entsprechend halt auch Aufgebote im Einsatz haben, um die Sicherheit hier gewährleisten zu können. Ich gehe davon aus, dass alle Seiten interessiert sind, dass wir Wahlkundgebungen in einem würdigen und vor allem auch friedlichen Rahmen über die Bühne bringen können. Und von daher gesehen bin ich guter Dinge, dass wir einen geordneten Herbst haben.
Jetzt noch eine Frage an Sie als CVP-Nationalratskandidat. Die SP und SVP will jetzt punkten mit so Grossveranstaltungen. Warum macht das die CVP nicht?
Ja, wir haben März und eigentlich erwarten wir von weiteren Parteien durchaus auch noch Kundgebungsgesuche für den Wahlherbst. Namentlich die CVP hat vor 4 Jahren mit einem großen friedlichen Konzert auf dem Bundesplatz einen solchen Event ebenfalls abgehalten. Ich gehe davon aus, dass vielleicht auch Grüne und Freisinnige irgendwann noch ihre Gesuche einreichen werden. Möglicherweise müssen wir dann für diese Parteien sogar auf Ende August ausweichen.
Also first come, first served. Eigentlich aber mutet es schon ein bisschen seltsam an, dass die Regierungsparteien auf dem Bundesplatz demonstrieren wollen. Und sonst, wie man das jetzt im Moment im Nahen Osten sieht, ist das ja eigentlich das unzufriedene Volk, das demonstriert. Wie beurteilen Sie das?
Ja, ich glaube, man hat vor 4 Jahren einen großen Effekt dieser Kundgebung auf das Wahlergebnis festgestellt. Oder hat mindestens kann man annehmen, dass vor 4 Jahren die Ausschreitungen dazu geführt haben, dass verschiedene Leute eben noch an die Urne gegangen sind, wählen gegangen sind. Und offensichtlich will man das wieder kopieren. Und es wird nun die Aufgabe sein der Stadt, die Aufgabe der Sicherheitskräfte, der Kantonspolizei, hier einen geordneten Ablauf zu erlauben, aber es ist auch in der Verantwortung der Veranstaltenden selber, dass sie entsprechend hier kooperativ gemeinsam mit der Stadt gemeinsam mit den Behörden und der Polizei die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen besprechen, einplanen und dann auch durchziehen.
Sagt Reto Nause, Sicherheitsdirektor der Stadt Bern und CVP-Nationalratskandidat.
95,6. Rabe Info.
Heute Donnerstagabend findet im Berner Stadtrat eine erste große Debatte zur Abstimmung über Kindertagesstätten statt. Heute wird die Botschaft sowohl zur Kita-Initiative verabschiedet als auch zum Gegenvorschlag der sogenannten Betreuungsgutscheine Vorlage. Der Gegenvorschlag hat im Moment bessere Karten im Stadtrat. Die Kita-Initianten kämpfen deshalb mit einer Aktion vor dem Rathaus für einen Meinungsumschwung der Mehrheit. Mehr dazu im Bericht von Michael Spahr.
Eigentlich geht es nur um den Wortlaut der Abstimmungsbotschaft. Trotzdem bewegt das Thema Kindertagesstätte heute Abend den Berner Stadtrat. Alle wollen mehr Kita-Plätze, der Weg dazu verläuft aber unterschiedlich. Die linken Parteien fordern mit der Kita-Initiative Plätze für alle. Ein Bündnis von Rechten und Mitte-Parteien will einen Gegenvorschlag durchbringen, der Betreuungsgutscheine einführen will. Das bedeutet, alle Familien erhalten Gutscheine für einen Krippenplatz oder Tageseltern, die sie frei einsetzen können. Inspiriert von der ehemaligen DDR verteilen die Gegner dieses Gegenvorschlags heute Abend in einer Aktion vor dem Rathaus wertlose Gutscheine, wie SP-Stadträtin Lea Cusano ausführt.
Ja, in der DDR wurde ja bekanntlich bekamen die Leute ja Bananengutscheine. Dummerweise konnten sie diese Gutscheine eben nirgends einlösen, weil schlichtweg keine Bananen importiert wurden. Wir denken, mit den Kita-Gutscheinen ist das eben das genau gleiche Problem.
Lea Cusano ist Mitinitiantin der Kita-Initiative. Diese will das Problem der fehlenden Kita-Plätze mit einem Rechtsanspruch lösen. Alle Berner Familien sollen ein Recht auf genügend Kita-Plätze erhalten und das spätestens 6 Monate nach Anmeldung eines Kindes. Zudem sollen die Kosten für diese Plätze einkommensabhängig sein. Heute müssen Eltern oft mehrere Jahre auf einen solchen Platz warten. Die einzige Möglichkeit, schnell einen Platz zu finden, bieten meistens private Kitas. Diese sind aber nicht für alle erschwinglich. Auch die Gegner der Initiative sehen das Problem. Deshalb ihr Vorschlag, Betreuungsgutscheine einzuführen. Was das genau ist, erklärt EVP-Stadtrat Martin Trachsel.
Betreuungsgutscheine sind ein Systemwechsel. Heute schicken die Eltern ihre Kinder in eine Kindertagesstätte bei der Stadt und da bezahlen sie einen subventionierten Anteil. In Zukunft soll es so sein, dass die Eltern einen Platz suchen und dann einen Gutschein erhalten durch die Stadt. Einkommensabhängig ist er ausgestellt und der kann dann bei einer Kindertagesstätte oder bei einer Familie eingelöst werden und die Differenz zu den Vollkosten müssen dann die Eltern noch übernehmen.
Laut der Betreuungsgutscheinvorlage würde der Markt dann das Kita-Angebot regeln. Die SP-Stadträtin Lea Cusano zweifelt daran, dass diese Strategie aufgeht.
Wir kritisieren daran, dass eben mit den Gutscheinen noch keine Plätze geschaffen werden. Man überlässt die Schaffung, die Kreation der Plätze dem Markt. Aber was wir wollen, ist, dass die Familien eine Sicherheit haben, dass sie ihre Erwerbsarbeit planen können. Und das ist einfach nur dann möglich, wenn sie ganz sicher einen guten Platz eben auf sicher haben. Und mit den Gutscheinen ist das nicht der Fall. Übrigens gehen auch viele Gutscheinbefürworter und Befürworterinnen davon aus, dass mit dem Gutscheinsystem wieder eine Warteliste entstehen wird.
Die Stadt sollte mit der Initiative dazu gezwungen werden, Plätze bei privaten Kitas einzukaufen. In jedem Fall würde es weiterhin 3 verschiedene Arten von Kitas geben: städtische, städtisch subventionierte private und private nicht subventionierte. Mit Betreuungsgutscheinen würde zumindest das System vereinheitlicht, glaubt EVP-Stadtrat Martin Trachsel, der selber ein Heim leitet, welches eine private Kindertagesstätte unter dem gleichen Dach hat.
Wir wollen ein System, nicht wie bis jetzt 3 Systeme. Im Moment haben wir private Kitas, die verlangen die Vollkosten, dann haben wir private Kitas, die einzelne Plätze mit der Stadt im Leistungsvertrag haben. Die haben dann gemischte Strukturen und dann haben wir die städtischen, die voll nach dem Leistungsverfahrenprinzip funktionieren, respektive staatliche Kitas sind. Und mit den Betreuungsgutscheinen haben dann alle die gleich langen Spieße und die Voraussetzungen sind für alle Kitas, städtische wie private, die gleichen.
Da die Mitteparteien EVP und die Grüne Freie Liste für den Gegenvorschlag stimmen wollen, wird eine Mehrheit des Stadtrates voraussichtlich für den Gegenvorschlag mit Betreuungsgutscheinen und gegen die Kita-Initiative der SP und den linken Grünen stimmen. Bestimmen wird am Schluss das Volk, nämlich bei der nächsten Volksabstimmung am 15. Mai.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem letzten Beitrag von heute und damit zur Chronik einer Revolution. Wie ein Gemüsehändler einen Präsidenten stürzt. So lautet der Titel des neuen Buches vom schweizerisch-tunesischen Schriftsteller Amor Ben Hamida. Entstanden ist es vor 2 Monaten in Tunesien während den letzten Tagen von Tunesiens ehemaligem Machthaber Ben Ali. Normalerweise geht der Schriftsteller Ben Hamida nur im Herbst und im Frühling in sein Heimatland. Dieses Jahr aber ging er im Januar. Ob Zufall oder Schicksal ihn dorthin geführt hatte, auf jeden Fall wurde er so zum Zeugen der tunesischen Jasmin-Revolution. Ich habe mit Amor Ben Hamida über sein neues Buch und die Zukunft Tunesiens gesprochen. Amor Ben Hamida, Sie haben ein neues Buch herausgegeben, Chronik einer Revolution heißt es, wie ein Gemüsehändler den Präsidenten stürzte. Es geht um die Jasmin-Revolution. Der Gemüsehändler ist Mohamed Bouazizi, der sich am 4. Januar mit Benzin übergossen und angezündet hat und mit diesem Akt die Revolution auslöste in Tunesien. Ihr eben erschienenes Büchlein ist ihm gewidmet.
Es ist ihm gewidmet in erster Linie und dem ganzen tunesischen Volk. Er hat tatsächlich mit seinen jungen 27 Jahren ein Riesenopfer gebracht und etwas ins Rollen gebracht, das jetzt wirklich eine historische Wende bringen wird.
Ihr Büchlein berichtet in Form eines Tagebuches von den Tagen der Revolution. Es sind kleine Ereignisse. Warum waren auch diese Details wichtig für die Revolution?
Beispielsweise, dass wir zu keinem Moment präsidentenlos waren. Es war ein Präsident während 24 Stunden Interim, dann wurde ein neuer Präsident gewählt, durch die Verfassung definiert. Das heißt, man hat die ganze Zeit die Verfassung eingehalten. Diese Details finde ich sehr wichtig, denn sie zeigen auf, dass diese Revolution auch geordnet zugegangen ist. Natürlich gab es diese Randalen, es gab Chaos, es gab Leute, die profitiert haben, es gab Kriminelle, es gab Gefangene, die freigelassen wurden. Aber insgesamt habe ich einige Details gehört und gesehen, die sehr interessant sind. Und darum habe ich dieses Büchlein in Form eines Tagebuches gemacht. Es galt ja Ausgangssperre. Ich hatte mein Netbook dabei und musste selbstverständlich jeden Abend ein paar Seiten schreiben.
Jetzt ist Ben Ali gestürzt, also das Hauptziel der Jasmin-Revolution wurde erreicht. Aber trotzdem sprechen viele davon, dass die Anhänger oder sein Umfeld immer noch zu viel Einfluss haben.
Es ist ganz klar, dass ein Clan, der 23 Jahre lang geherrscht hat, der kann nicht innerhalb von 24 Stunden oder gar auch 30 Tagen einfach verbannt werden. Unmöglich. Also es gibt noch Leute, die Ben Ali mochten, weil sie Vorteile hatten. Und diese Leute haben sogar Mittel, um ganz junge, mittellose Leute anstiften und bezahlen dafür. Das ist erwiesen, das hat man festgestellt, um Chaos zu stiften. Und solange dieses Chaos herrscht, geht es sogar so weit, dass eben Premierminister Mohamed Ranouchi seinen Hut nehmen musste, weil er sagt, unter diesen Umständen kann ich nicht als Premierminister regieren.
Ranouchi ist ja auch vom engeren Umkreis von Ben Ali. Jetzt wurde ein neuer Premierminister ins Amt gesetzt. Kaide Sepsi, 84 Jahre alt. Er ist nicht aus dem Umfeld von Ben Ali, sondern von dem vorherigen Präsidenten. Denken Sie, er genießt dadurch mehr Vertrauen des tunesischen Volkes?
Das ist genau die Hauptproblematik. Wem vertraut jetzt das Volk? Jetzt, nachdem Ranouchi auch aufgegeben hat, kommt jemand aus der Clique von Bourguiba, 84-jährig, und viele Leute sagen, was wollt ihr mit diesem Mann? Was wollt ihr mit diesem alten Mann? Und andere wiederum sagen, wir brauchen Leute, die in der Regierungsgeschäften Erfahrung haben. Und dort muss ich sagen, teile ich auch diese Meinung. Man kann auch im Management nicht eine ganze Crew vom CEO bis zum oberen Kader einfach auswechseln innerhalb von 24 Stunden. Aber die Menschen sind nun mal ungeduldig und sie wollen sofort eine neue Regierung. Sie wollen von den alten Gesichtern nicht sehen, weil sie niemandem von diesen alten Gesichtern trauen.
Die Regierung arbeitet ja immer noch darauf hin, dass am 5. Juli Wahlen stattfinden können, dass ein neuer Präsident gewählt wird. Wie sehen Sie die Chancen, dass bis dahin auch die Opposition, die ja bis anhin noch nicht sehr viele Kandidaten aufstellen konnte, die wirklich, die man kennt, über gewissen Einfluss verfügen, wie stehen die Chancen, dass sich das bis zum Juli ändern könnte?
Nun, die Opposition war auf einmal schnell da, auch von Europa, aus Paris, aus London kamen die Leute. Und wie Sie es richtig sagten, diese Leute haben fast keine Basis mehr. Teilweise sind es bekannte Gesichter, aber seit 20 oder 15 oder 10 Jahren verbannt im Ausland. Also müssen sie zuerst ihre Mitglieder mobilisieren. Und ich glaube, auch Juli wird knapp. Aber ich glaube und hoffe, dass Juli genügt, um mindestens, und das wird sich natürlich jetzt herausstellen, werden wir Tunesier akzeptieren können, dass ein Präsident und Parlamentarier vor allem auch mit 60, 65 oder gar vielleicht 55% Mehrheit gewählt werden, und werden die Leute das akzeptieren? Werden die Leute sagen, okay, das ist jetzt Demokratie, und werden sie vielleicht aber auf die Straße gehen und Wahlbetrug schreien und so weiter? Das wird sich weisen.
Einschätzungen des schweizerisch-tunesischen Schriftstellers Amor Ben Hamida. Sein neues Buch «Chronik einer Revolution – Wie ein Gemüsehändler einen Präsidenten stürzt» ist im Verlag Books on Demand erschienen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
So viel vom Rabe Info für heute. Um 6 senden wir die Wiederholung und morgen um 11 gibt's wieder die aktuelle Sendung. Nachhören kann man das Info auch im Internet auf www.rabe.ch. Zum heutigen Info beigetragen haben Cheyenne McKay und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Geniessen die Sonne, macht's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.